Hallihallo, Sie hören gerade den Schlagabtausch, ein bilingualer Podcast über Geschichte im deutschsprachigen Raum. Zu weiteren Informationen über uns besuchen Sie unsere Facebook-Seite. Und wenn Sie Fehler finden, können Sie behalten. Hi, here's Dr. J, and you're about to listen to the first ever episode of the Schlagabtausch. It was originally intended to be a beta test with my friend Brandon, but it ended up being so cool that I decided to put it online anyway. No, the sound quality isn't the best, and there's a lot of background noise, and I did my best in editing it and cleaning it up, but I'm sure people will have some suggestions for me, and I look forward to hearing them. But in the meantime, sit back, relax, and listen to a story about Karl May.
Also stell dir mal vor, für Jahrhunderten war 90% der deutschen Bevölkerung Bauern. 1 bis 2% der Bevölkerung waren reiche Männer, die alles kontrolliert haben. Ja, klar.
Okay, ja.
Die französische...
Nicht so heutzutage.
Nicht so heutzutage, nö. Also 1 bis 2% der Bevölkerung, das ist schon viel, ne? Die Französische Revolution in 1789 war das Beginn des Ende des Feudalismus. Das System wurde langsam aber sicher abgeschafft. Diese Phase war die Bauernbefreiung. Ja, Bauernbefreiung, was heißt das denn auf Englisch?
Emancipation.
Okay.
Mal sehen.
Ja.
Also heute ja.
Ja.
Heute ist das Emancipation.
Okay. Das ging in Frankreich schnell. Aber diese Phase hat in anderen Ländern mehr Zeit gebraucht. Zum Beispiel in der Provinz Schlesien.
Überraschung.
Ja, war das im 19. Jahrhundert immer noch scheiße. Schlesien lag in heutigem Polen, neben Sachsen, wo Dresden sich befindet. Preußen hat Schlesien annektiert und um 1807 hat die Bauernbefreiung umgesetzt. Das hieß, kein Feudalsystem mehr. Aber natürlich war das nur dem Namen nach. Was heißt nur dem Namen nach?
By name only?
Ja, genau.
Yeah.
Es gab immer noch große Probleme. Da die Oberschicht das ganze Land immer noch besaßen, hatten die Bauern keine Chance, ein bisschen Land für sich zu schaffen und einem Sohn zu vererben. Was ist vererben? Vererben ist?
To inherit.
Ja, genau. Sie durften das Land nur mieten.
Das ist sehr nett. Ja, es ist fair und nett.
Ja, ja, also sie mussten irgendwo wohnen, ja, also das ist klar, sonst sterben sie, also dieses Land können sie schon mieten. Ja, fair, ne? Also ging das Feudalsystem in Schlesien informal weiter bis zum Mitte des 19. Jahrhunderts. So wie in anderen Ecken Europas. Die anderen Arbeiten in Schlesien waren meistens Weber, also Weberarbeiten.
Weavers.
Ja, genau. Um 1840 gab es in nur 2 Städten, Peterswaldau und Langenbielau,
schöner Name,
genau, 2 kleine Dörfer, schon 12.000 Weber. Die meisten Weber waren Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter. Und die industrielle Revolution hat sie fertig gemacht.
Nicht wie heutzutage.
Nee, nicht wie heutzutage. Nein. Gar nicht. Neue Webmaschinen haben die Herstellung Leinen total billig gemacht. Als Folge konnten die Heimarbeiterinnen nicht konkurrenzfähig bleiben. Also konkurrenzfähig ist...
Competitive.
Ja, ja, ja. Die wurden weniger bezahlt, weil sie weniger produzierten.
Auch fair.
Auch fair.
Sehr fair.
Also Herstellung war nicht mehr eine Frage von Qualität, sondern Quantität. Da die meisten von den Webern sich keine Webmaschine leisten konnten, und die Maschinen mussten sie auch von dem Landesheer mieten.
Ach ja, das ist auch sehr nett.
Ja, ja, ja. Also sie haben wirklich...
Also der hat alles, was man braucht.
Ja.
Alles, was das Herz begehrt, hat er.
Und das kann man schon für eine nominale Summe mieten. haben die Weber andere Methoden probiert, um die Quantität zu steigern. Erste Methode, ganz logisch, längere und mehrere Arbeitstage.
Auch nett.
Mhm. Wenn das nicht genug war, haben sie eine zweite Methode eingeführt. Kinder benutzen.
Ah ja, also die Kinder liegen sowieso einfach herum.
Ja, ja, ja.
Also die, ja, die machen nichts.
Die sind total nützlich.
Ich weiß. Ich habe ein paar Kinder extra.
Ja,
kein
also,
Problem.
Ja, also sie sollten doch ein bisschen Geld verdienen. Ich weiß nicht, warum, aber das hat auch nicht funktioniert.
Was?
Sie haben nicht nur immer noch weniger produziert als eine Webmaschine, sondern auch die Qualität des Leinens verschlechterte. Es gab zu viele Menschen und zu wenig Arbeit. Die Weber haben weniger und weniger verdient, aber wie die Bauern mussten sie immer noch einem Gutsherrn Geld in den Arsch schieben. Wie Grundzins, also Basic Taxes,
yeah.
Oder, ja. Webzins.
Also, Weaving Tax?
Ja, genau.
Yeah. Good.
Und diese Webstühle mussten sie auch mieten. Und das wurde teurer und teurer. Die mussten auch Schulgeld bezahlen. Und diese Robotzwang.
Was ist das?
Robotzwang, das ist wie in dem Feudalsystem. Sie mussten die Mauer um die Stadt wieder aufbauen.
Ah, stimmt, okay.
Ins Militär treten.
Ja, dann müssen sie dann, die werden so eingemustert.
Ja, ja, ja. Wenn diese Situation mit der Dürre, also Dürre ist...
Fährt.
Ja, okay. Von 1846 und 1847 kombiniert wird, steigerten Preise wegen mangelndem Getreide. Also es gab nicht so viel Essen wegen der Dürre. Und die Bauern konnten sich auch nicht leisten, sich zu ernähren. Also kein Geld, kein Essen. Die Bauernbefreiung war eine wirtschaftliche Katastrophe.
Ich bin komplett überrascht. Komplett.
Ja, ja. Jahrzehntelang gab es Hungernot, Krankheit und frühes Sterben. Und also die durchschnittliche Lebenserwartung zwischen 1816 und 1849 war rund 31 Jahre.
Gut, hey, ich bin sehr alt. Ich bin ein alter Mann.
Ja, ich bin Oma.
Ja.
Nee, ich bin Urgroßmutter.
Ja, genau. Methuselah bist du.
Wer jedoch das 20. Lebensjahr erreichte, konnte mit etwa 35 weiteren Jahren rechnen.
Hey.
Na super. Und ja, erinnern Sie doch daran, es gab Verhungern, keine Arbeit, Strafe, keine Zähne, Syphilis.
Das ist ein schönes Land. Komm nach Deutschland, das ist sehr schön.
Ja, Preußen ist geil. Ah ja, so schlimm war es, dass zum ersten Mal der Begriff Pauperismus erschien.
Ah,
ja, ja.
Sehr nett.
Ja, von 19. Jahrhundert. Es gab auch etwas anders und später werde ich schon einen Podcast darüber machen. Obwohl die Bauern und Arbeiter meistens nur Brot gegessen haben, das waren die billigsten, hat jede Familie einen guten Maß von Branntwein.
Ah ja.
Ja, Branntwein ist wie Schnaps.
Brandy.
Brandy, okay.
Oder Schnaps ist so eine Art.
Branntwein war billiger als Brot.
Ach gut. So überstand man das alles.
Und hat auch Hunger gestillt.
Ja. Ja, ich bin nicht so hungrig jetzt. Ich lege mich mal hin. Ist alles gut.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts galt der Alkoholismus mitsamt seinen negativen sozialen Begleiterscheinungen. Sozialen Begleiterscheinungen, accompanying social effects. Vielerorts wurde Alkoholismus als Pest der Zeit genannt.
Aber das schmeckt so gut.
Kleine Kinder haben häufig Branntwein von ihren Müttern bekommen, damit sie in der Nacht ruhiger schliefen.
Ja, Hashtag Parenting.
So geht das. That's the party house I want to live in.
Ja.
Oder damit das, dass das Brot nicht so trocken war und hatte doch ein wenig Geschmack.
Das ist ein Zutat.
Also was denn? Also Appetizers, Bread, Main Meal, Bread with Brandy.
Bread with Brandy. Yeah.
Bread with Brandy. That
sounds,
dessert.
That sounds like my menu.
Yeah, dessert, Bread with Brandy, yeah. And then just Brandy.
Yeah, our salads come out really quick.
Let's see. Extrem lange Arbeitszeiten, geringer Lohn und erzwungener Ehelosigkeit. Also erzwungene Ehelosigkeit.
So forced singlehood?
Yeah.
Aber es ist trauriger als Singlehood. Das ist so, man hat ja keine Ehe, also keine Chance.
Ja, ja, ja. Also die Situation hat irgendwie die Unzufriedenheit gesteigert.
Was?
Die oft genug in Alkohol ertränkt wurde. Also wurden die meisten Bauern und Arbeiter alkoholisiert. Mitten dieser Paradies kam Karl May am 25. Februar 1842 in Ernsttal in Sachsen zur Welt.
Seine ersten Worte waren so ein Scheiß. Was ist das denn?
Ich will wieder da rein.
Ja, genau.
Mami, lass doch die Tür auf.
Das war schon viel besser da.
Und wärmer. Und das hat besser Geschmack.
Zu weit. Seine Brücke zu weit.
Too much?
Yeah.
Too soon?
Just right.
Ja. Yeah. Das Dorf ist in Schlesien. Also Ernsttal heißt seit 1898 Hohenstein. Ich weiß nicht warum.
Hohenstein?
Hohenstein.
Okay.
Das Dorf ist in Schlesien natürlich. Sein Vater Heinrich August May ist...
Schöner Name.
Aha, also sehr...
Maskulin.
Ja, genau. Ist 1801 in Ernsttal geboren. Und seine Mutter ist auch 1817 in Ernsttal geboren. Also 16 Jahre Unterschied zwischen den zwei. Karl May war der fünfte von 14 Kindern.
Ach ja. Also man muss ein Hobby haben. Also...
Das ist auch was a work staff or a work labor force.
Ja, genau.
Ja.
Kostenlos quasi.
Ja, genau.
Ein bisschen Brot und Brandwein und zack,
ja. Also an die Arbeit. Ja, also total billig. Ne? Also ich frage mich, wie... Ne. Von den 14 Kindern starben 9.
Ach ja.
Bevor sie 2 Jahre
gut
alt war.
Gut gespielt, Universum. Ja. Gut gespielt.
5. Ja. Ja. Kacke. 5 Kinder haben überlebt. Also die meisten Kinder...
Arbeitsmangel.
Ja, die meisten Kinder sind nach wenigen Monaten an Hunger und mangelnde Hygiene gestorben. Mangelnde Hygiene.
Sehr nett ausgedrückt.
Like minimal hygiene.
Yeah, or like...
lacking hygiene. A small amount of hygiene.
Yeah, which is another way of saying poop everywhere.
Yeah, and rats and...
yeah. Thick dorm, but worse.
And especially the women's dorms.
Yeah. Oh, God. Things you see.
Ich frage mich, wie das überhaupt möglich ist. Let's see. Obwohl der kleine Mai die ersten paar Lebensjahre überlebte, ist er doch wegen einer Krankheit, also wahrscheinlich Vitamin A Defizit, wurde er kurz nach seinem Geburt blind. Also,
aber das Geile ist, der ist Gewinner.
Der ist Gewinner.
Ja.
Also, der hat's überlebt.
Gut gemacht, Karl May.
Also dank Hilfe von den Ärzten vielleicht, denn die Ärzte damals waren wirklich nicht Ärzte.
Ja, die waren, bisschen Blut ablassen, ja. So Aderlass und
ja,
dann
ja,
zack.
Ja, ja.
Aderlass ist Bloodletting, by the way.
Okay, ja. Und ja, die waren nicht wirklich, was wir hygienisch nennen würden.
Ja.
Ja. Die hatten wirklich gar keine Ahnung. Aber nachdem konnte Karl wieder mit 5 Jahren sehen.
Ja.
Der war die ersten 5 Jahre seines Lebens blind.
Nur eine kleine Pause.
Nur eine kleine Pause.
Ja.
Deswegen konnte er nicht gehen. Also der lag meistens auf dem Boden.
Ja. Und das ist unser Brett, unser Sohn Karl May.
Und der konnte sogar kein Branntwein finden.
Dann geht's wirklich bergab.
Ja, also stell dir mal vor, also 5 Jahre auf dem Boden.
Ja. Das ist der traurigste Satz aller Zeiten.
Also ich glaube, daher kommt seine Fantasie.
Ich will nicht immer auf dem Boden liegen.
Der sagte, also in seiner Autobiografie, was schon ein bisschen dramatisch ist, eine Großmutter stirbt an dem, was man gegenwärtig diskret als Unterernährung zu bezeichnen pflegt, ja, to describe. Der eine Großvater begeht Selbstmord nach den Angaben des Kirchenbuches. Also das Kirchenbuch hat gesagt, dass er aus Trunkenheit und Verzweiflung
eine gute Entscheidung getroffen hat. Eine logische Entscheidung.
Also der war, he was drunk and desperate. Also normalerweise wird man frustriert oder sowas, aber der hat sich erhängt. Auch der zweite Großvater stirbt eines unnatürlichen Todes an, Zitat, unordentliche Lebensarten.
Okay. Back the trolley up here.
A disorderly lifestyle.
Like a, what is it again?
Unordentliche Lebensart.
Like a disorderly or like unusual?
Unusual, yeah. Lebensart, lifestyle, or manner.
So, if you're living in the middle of a crap hole, what makes them go, whoa, chief, that's too much?
When everybody's an alcoholic, and your grandson's laying on the floor.
That's fine. But wait.
What's unordentlich in comparison to that? Okay. Karl May war ein guter Schüler. Trotz allem.
Ja.
Und sein Vater Heinrich, obwohl er ein betrunkener Arschloch war, wollte seinem einzigen überlebenden Sohn bessere Chancen verschaffen. Also der hat ganze Bücher per Hand kopiert, wissenschaftliche Werke gelesen und gelernt.
It is a low bar.
Yes, aber es gab andere Schwierigkeiten wie Arbeitslosigkeit und Alkoholismus. Ja, die Probleme gehen nicht weg.
Ja, ich meine,
also doch später, aber
es gehört sich.
Andere Probleme werden schon alles andere ersetzen. Der hatte eine große Fantasie, also die Lage zu Hause war schon schwer. Einmal läuft der Junge von zu Hause weg und hinterlässt einen Zettel. Ihr sollt euch nicht die Hände blutig arbeiten. Ich gehe nach Spanien.
Oh, wo alles besser ist.
Ich hole Hilfe.
Von Spanien her.
Also wie lange würde das denn damals dauern?
Nach Spanien zu Fuß?
Ja, wahrscheinlich zu Fuß, ne?
Monate. Ja.
Der war noch nicht 12 Jahre
alt. Gut.
Der hatte schon, glaube ich, Lust auf Abenteuer. Als er endlich 12 Jahre alt war, hat er seine erste Stelle als Kegeljunge.
Kegeljunge?
Also der hat in einer Kegelbahn gearbeitet.
Ach du ja.
Und der hat die Bälle da hinten gerollt. In a bowling alley.
Oh, right, okay, I thought that's what it was, but yeah. I was like, that can't possibly be
no,
a job.
No, he's the ball boy at the end of the...
Oh, good.
And so, I guess the pin boy.
So I'm going to hurl this stone at you, just
right.
Catch it.
Right, just catch it.
Yeah, what could possibly go wrong?
Nothing. I mean, it's not like he really had decent fingers anyway.
He is working his way up through the world, though.
He really is. Bei dieser Gelegenheit habe er auch die ersten Heimkehrer aus der neuen Welt getroffen, die ihm von den Vereinigten Staaten erzählten. Ja. Sie haben von Indianer, Cowboys und neuen amerikanischen Grenzgebieten geredet. Der junge Karl hat sehr gut zugehört. Sehr gut zugehört.
Ja, ein bisschen zu exakt.
Als er 14 Jahre alt war, 1856, wurde Mai konfirmiert und verlässt die Schule. Er sagte, ich wollte so unendlich gern auf das Gymnasium, dann auf die Universität. Aber die Familie hatte kein Geld. Ich musste mit meinen Wünschen weit herunter und kam zuletzt beim Volksschullehrer an. Aber auch hierzu waren wir zu arm. Also der lügt.
Wow.
Oh,
okay.
Also der hat doch ein Stipendium gekriegt.
Von der Universität?
Nee, von dem Volksschullehrer.
Oh, okay.
Ja. Also das musste er nicht bezahlen. Und das Lehrerseminar war in Waldenburg.
Also ich meine, wenn man so ein Leben gehabt hat, muss man nicht übertreiben.
Nee, gar nicht. Also man musste halt sagen, ja, das Leben war kacke bis 12.
Dann ist alles ein bisschen besser geworden.
Aber das ist doch kacke geblieben. Der fängt jetzt an, Probleme mit der Polizei zu haben. Im vierten Jahr dieses Studiums, als er 18 Jahre alt war, hatte Mai zum ersten Mal Probleme mit der Polizei, mit dem Gesetz. Im November 1859 ist er damals, der 17-Jährige, der ist Lichtwochner, also der unterrichtet an einer Schule.
Okay.
Und es gibt keine Lichter natürlich, es gibt nur Kerzen.
Ja.
Also der ist Lichtwochner, der muss auf die Kerzen aufpassen und verteilen und alle verschiedenen Zimmer eine Kerze da rein.
So eine spannende Arbeit.
Ja, genau. Die heißen Talglichter, T-A-L-G-L-I-C-H-T-E-R.
Tallow Candles?
Ja. Aber er hat 6 Kerzen weggenommen und hat sie in seinem Koffer versteckt, um sie in den Weihnachtsferien nach Hause zu nehmen und den Weihnachtsbaum damit zu schmücken und erleuchten, weil die Familie kein Geld für Kerzen hat.
Und bei uns ist Weihnachten Finsternis.
Ja. Also der Vorfall wird entdeckt und der hat fast seine Stelle verloren. Und die haben ihn böse genannt, weil er, was war das? Der hatte einen Mangel gibt es häufig zu dieser Zeit, einen Mangel an religiösem Sinne.
So a lack of religious conviction?
Ja, genau. Sie hatten nur ein Beispiel. Er hat... ein Beispiel reicht. Er hat sich einmal von den angeordneten Besuchern des Nachmittag-Gottesdienstes absentiert und sein Fehlen auch noch anfänglich geleugnet habe.
Der ist abgehauen und hat gesagt, ich bin nicht abgehauen?
Yeah. Or I think what they're saying is that he missed one afternoon service at the church.
Right, and they noticed.
And they noticed. And he could have avoided it.
He could have avoided leaving or could have avoided being noticed?
And I think he could have avoided leaving.
That's just like amazing victim blaming.
Yeah.
I don't understand how that works.
And it's just one time. It's just the church, right?
yeah.
Weil er nicht gekommen ist, war er unmoral. Aber der durfte sein Studium weitermachen. Und dann 1861 ist er mit der Note gut so fertig.
Das heißt, hau ab, Karl.
Ja. Aber es geht nicht lange gut. Mai wird im selben Herbst, noch keine 20 Jahre alt, Lehrer in Glarau und Chemnitz, immer noch im Osten. Karl Mai hat eine Uhr von einem Kollegen geliehen für das Klassenzimmer, denn der Kollege hatte 2 Uhren.
Was ist das? Heißt reich?
Ja, also der konnte schon einen Karl leihen und das konnte er in seinem Zimmer benutzen. Schon wieder zum Weihnachtszeiten.
Ja. Weihnachten ist eine schlechte Zeit für Sie.
Ja. Der Karl Mai fuhr mit der Taschenuhr nach Hause in den Urlaub, weil er sich keine leisten konnte. Der Kollege zeigt ihn an.
So, aber du hast schon eine Uhr.
Also, because the what is like, it? Zeigt ihn an, has him arrested?
Or like,
or sues him?
Yeah, or like, files charges?
Files charges, yeah. Der Kollege zeigt ihn an.
You have one.
Und Mai muss 6 Wochen Gefängnis abbussen.
6 Wochen? Wegen einer Uhr. Aber guck mal, jetzt kann er genau sagen, wie lange der gesessen hat.
Ja? 5 Wochen sind jetzt vorbei. Scheiße, ja. Noch
tick,
eine
tick,
Woche.
Tick. Ja. Ja. Das heißt Ironie.
Ich weiß nicht, ob das hilft, oder?
Was? Also, ja. Das also die Zeit.
Also eine Uhr zu haben.
Nein, ja, also das macht alles schlechter.
Ja, das ist doch, ja, das ist doch ironisch.
Also ein Gefängnis im Osten Deutschlands im 19. Jahrhundert?
Ja, ja, ja.
Das ist Urlaub.
Ja.
Das ist so wie Club Med, das ist ja kein Problem.
Ja, also Gefängnis ist ja, das ist eine tote Hose.
Ja.
Schlimmer als die Strafe selbst sind die weiteren Folgen. Oh. Er verliert seine Stelle sofort.
Klar, okay.
Klar, ja, und steht mittellos auf der Straße. Er versucht eine kurze Weile brav zu leben,
okay.
Als Privatlehrer, als Rezitator in einer Kirche.
Oh, like a cantor?
Yeah, yeah. This is the guy who missed church.
Oh. Wait, that's just a weird... So you're a private tutor and you're like, ah, yeah, I'll be a cantor too.
Yeah, es wird besser. Kapellmeister.
Okay.
Komponist.
Okay.
Und er hat auch seine ersten Texten geschrieben. Das hat nicht wirklich geholfen. Und es kommt, wie es kommen muss. Er benutzte seine Fantasie und wurde Verbrecher. Der 22-jährige Karl tritt als Augenarzt
no way.
Ja, unter dem bemerkenswerten Namen Dr. Heilig.
Oh. Okay, das ist zu viel. Komm, also das ist ein Bond-Figur.
Ja, ja. So, yeah. I mean, I think it's probably because of the blind part.
Oh.
Yeah. Der war blind und dann kommt er als Augenarzt. Der sagt, dass er Augenarzt ist und der heißt Dr. Heilig.
Ach du.
Er hat einen sehr schönen Anzug gewählt, hat sich mit einem Rezept revanchiert. Also der hat für den Anzug nicht bezahlt, der hat nur ein Rezept gegeben.
Ach, an IOU?
Ja. Yeah. So, okay. Who takes an IOU?
For a suit. Because, okay, if anyone ever gives you an IOU for anything, you're not getting the money.
Nee.
Aber ich kann, darf ich sagen, der ist der geilste Mensch aller Zeiten.
Der hat aber Hoden, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also riesige Eier.
Ja. Und er ist verschwunden, ohne gezahlt zu haben. Der hat auch einen Pelzmantel so gekriegt.
Ah ja.
Und dann hat er...
Pelzmantel.
Ja, dann hat er den Pelzmantel im Leihhaus für 10 Taler getauscht. 10 okay. Taler, glaube ich, so.
Also Taler ist quasi the Pound?
Ja, ja, ja. Also 10 Pfund damals.
Das ist viel Geld.
Ja, ja, ja. Schon was wie $100. Ja. Ja, noch mehr, ne?
Dann hat es verspielt im Casino.
Ja, genau. Und dann, also bald danach taucht er in Chemnitz als Seminarlehrer lose auf. LOHSE. Und im März 1865 unter dem Namen Hermes.
Hermes?
Hermes ist der Gott der Kaufleute und Diebe.
Okay. Gut. Das ist gut gespielt. Also der genießt es jetzt.
Ja, der genießt es. In Leipzig, wo er ähnliche Betrügereien wiederholt. Also der war in Leipzig und dann hat er sich den Namen Hermes gegeben und machte Ähnliches, was er in Chemnitz, wo war das denn? Wo war er vorher?
In so einem Kaff oder so?
Ja, also immer noch ein Kaff. Dresden, glaube ich. Hier wird er nach einem Handgemenge gefasst. Handgemenge.
Was ist das?
Hand-to-hand combat.
Oh.
Also der hat mit den Polizisten gekämpft.
Dude,
ja.
This guy.
Also der ist stark.
He's the best.
Karl May wird am 8. Juni 1865 vom Gericht in Leipzig wegen mehrfachen Betruges zu 4 Jahren und 1 Monat Arbeitshaus verurteilt.
Hat er immer noch die Uhr? Kein Problem, das haben wir zusammen einmal überstanden.
Aber das finde ich irgendwie komisch, so 4 Jahre und einen Monat. Also einen Monat extra.
Ja, ein bisschen mehr.
Also, und nur um sicher zu sein, dass du das verstehst, dass wir das im Ernst meinen. Also der war dieses Mal zu einem Arbeitshaus verurteilt.
Okay.
Die sind viel schlechter als Gefängnis.
So es ist hard labor.
Ja, ja, ja. Und es gab auch Frauen, Kinder, Männer, Mörder, Krankheit, Hunger und vieles mehr. Und vieles mehr!
Das ist wie zu Hause.
Ja.
Ist ja kein Problem.
Ja, das ist wie...
Oh, Mama,
ja, total
Papa.
Normal.
Ja.
Am 14. Juni ging Mai, also 1865, ging Mai zum Arbeitshaus namens Schloss Osterstein.
Das ist sehr schön.
Also das Arbeitshaus heißt Schloss Osterstein. Osterstein,
Osterstein.
Easterstone?
Easterstone, ja.
Ja, so Castle Easterstone. Als er da war, weil er sich gut verhalten hat, wurde er besonderer Schreiber des Gefängnisinspektors Alexander Krell.
So, das ist so wie
besonderer Schreiber, also wie Sekretärin,
ja,
oder?
Das ist so wie Shawshank Redemption.
Ja.
Ja.
Habe ich mir auch
gedacht. Ja. Okay, klar. Dann hat er Rita Hayworth auf der, an der Wand. Das ist, ja.
Oder seine Uhr aufs
geklebt. Oder mit einem Nagel. Es ist kaputt, aber.
Das ist aber geil. Karl May blieb dort bis dem 2. November 1868. Aber schon im Januar 1869 wird er rückfällig und er stiehlt ein Pferd.
Also ich meine, wenn man das so macht, dann muss man das richtig
also
durchmachen.
Also richtig, ja.
Ja.
Also Commitment is the key. Vom März an gibt er sich dann gegenüber verschiedenen Leuten als Mitglied der geheimen Polizei aus und beschlagnahmt teilweise unter grotesken Umständen.
Grotesken Umständen?
Ja, ja. Möchte
okay.
Ich auch wissen, was das ist. Also ich könnte nichts anderes finden, außer grotesken Umständen.
Ich stelle mir was vor. Das ist kein Problem.
Ja, also das kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Denn der Typ hat die nicht mehr alle. Also das kann schon sein. Aber der sagte, angebliches Falschgeld. Also der würde Leute begegnen und
aha,
sagen, das ist Falschgeld, geben Sie mir her. Ich bin ein Teil der Geheimpolizei.
Aha.
Dann würde er das Geld nehmen und dann ausgeben.
Wow.
Also
okay.
Der war wirklich... Der war
also ich
wirklich,
muss nur sagen, das ist clever.
Der ist schlau.
Ja. Yeah.
Der ist schlau. Der sagt, er sei der sächsische Generalstaatsanwalt Dr. Schwarze. So he's saying that he's the Attorney General of the State of Sachsen. Und das machte er 6 Monate lang.
6 Monate? Der muss doch schon Mann gewesen sein. Ne?
Mm. Am 2. Juli 1869, also was ist denn das, 6 Monate später, haben die Polizei Karl May endlich verhaftet. Aber warte. Also das war... 2. Juli,
okay.
26. Juli,
aha,
beim Transport zu einem Lokaltermin.
Ist er entflohen?
Ja.
Ja, geil.
Zerbricht er die eisernen Fesseln,
ach,
und
du
entspringt.
Nein.
So he breaks. This is Shawshank Redemption.
Totally. Yes. A little bit of Fugitive.
I still remember the first day I met Andy Dufresne.
Yeah. I mean, like, let's just think about that sentence. He broke his iron manacles.
Sprung out of the wagon. I
like, assume. He is way too competent.
Yeah. I mean, he could have made it to Spain.
Yeah, totally.
With a clock.
Yeah. His ill-gotten gains.
Die Polizei haben intensiv überall gesucht, aber sie hatten keinen Erfolg.
Ja.
In den folgenden Monaten ging Karl May rum im sächsischen und böhmischen Städten herum. Während dieser Zeit und auch später hatte May viele Pseudonyme. Kapitän Ramon Diaz de la Escosura.
Wow.
De Jan. Emma Polmer. Das ist seine erste Frau.
Okay.
Ernst von Linden.
Okay.
Hubble Frank.
Wait, what? Whoa. You can't just throw a name like that out there and let it sit.
Hubble Frank.
Apparently he is a gigolo at the same
he
time.
He is, right? Karl Hohenthal.
Okay.
M. Giesele.
Uh-huh.
P. van der Löwen. Und ja. warte. Richard Plön ist ein Freund von ihm. Und Prinz Mohammed Lautremont.
Mohammed Lautremont?
Ja, ja, ja.
So Orientalist jetzt.
Ja, ja, genau, so was im Mittelosten. Am 4. Januar 1870 wird er als Unbekannter in Böhmen festgenommen. Also der wurde schon von der Polizei erwischt. Aber sie haben nicht gewusst, dass es er war. Ja. Und die haben ihn festgenommen, aha, weil er unerlaubt in einer Scheune übernachtet hat.
Oh, come.
So
that's Bush League.
Yeah, so he, like...
slept in a barn.
He slept in a barn. Aber damals war das illegal. You can't hang out in my barn?
Yeah, it's like you can do everything else.
Das geht ja gar nicht.
You can lie on the floor for 5 years, that's fine.
Also, die Polizei hatten ihn, aber der hat die Polizei 2 Monate verarscht. Also, das hat 2 Monate gedauert, bevor sie herausgefunden haben,
dass der er... war?
Ja, ja, ja.
Geil.
Also, der hat gesagt, dass er Albin... Also, ich warte.
Ja, okay. Spit take, okay.
Der hat gesagt, dass der Name Albin Wadenbach war. Und er sagte, er sei der Neffe einer Plantagebesitzer von der Insel Martinique war. Und er hat seinen Pass während einer Europareise verloren.
Das Geile ist, das kann man nicht beweisen.
Nee, gar nicht. Gar
das
nicht.
Ist das Geile dran.
Und der Staatsanwalt und Kriminologe Erich Wulfen schrieb später in seinem Buch Psychologie des Verbrechers.
Ja, dieser Typ Karl May.
Der Karl May hat alles so schön beschrieben, dass man hat wirklich geglaubt, dass der Häftling auf Martinique wie zu Hause sei. Also Fantasie ist schon riesig. Aber endlich finden die Polizei seine echte Identität heraus. Und Karl May wurde am 13. April 1870 4 Jahre Zuchthaus verurteilt.
Oh, schon wieder.
Also schon wieder Arbeitshaus. Ja. May behauptet, dass er hier angefangen hat zu schreiben. Also Karl May in seiner Autobiografie sagte, er hat im Zuchthaus angefangen zu arbeiten.
Aber beschreibt er das alles in seinem Buch? Also das,
der,
das also so normal, als wäre das kein Problem?
Nee, das ist total belogen.
Oh, okay.
Es gab keine Gelegenheit. Also
ja.
Im Zuchthaus,
ja,
also Papier zu finden. Ne? Also außer wenn er wie die Uhr und die Kerzen ein bisschen Papier von...
Ja!
Aber dieses Mal war er nicht besonderer Schreiber. Und dann 1870, also 74, der ist entlassen. Der kehrte zu seinen Eltern in Ernsthal zurück. Also die Eltern waren beide immer noch am Leben.
Wow.
Wow, ja, 18 Jahre später, also 14 Jahre später sind sie immer noch am
Leben. Die sehen wie Rosinen aus, aber es
ja.
ist okay.
Also Brandwein hilft. Ne?
Ja,
Pockelt. Ja. also der hatte schon Kontakt mit diesem Verleger in Dresden, also Publisher, Heinrich Gotthold Münchmeier.
Oh, come on.
Ja, und der hat eine Stelle gekriegt.
Echt?
Ja, ja, ja.
Idiot. Münchmeier, ja. Du bist ein Idiot.
Münchmeier, der war Redakteur für Zeitschriften. Die haben tolle Namen. Der Beobachter an der Elbe ist eine Zeitschrift.
Okay.
Und Schacht und Hütte.
Schacht und Hütte.
Wow. Shoot. Schacht ist Shoot, Chamber, Core, or Hole, which is my favorite.
Hole
and Hut.
It's like, yeah.
It's like tracking. But
yeah.
It's
Hole and Hut. It's like a weird knockoff fast food restaurant.
Right. Field and Stream, Hole and Hut.
Hole
and
Hut.
Go to the Hole and Hut.
I'm the publisher of the Hole and Hut. Get you some bear meat.
Und dann, der hat auch was ist das? Sie sagten, der hat heimatliche und exotische Novellen, 20.000 Seiten davon geschrieben.
Okay,
in dieser Zeit.
20.000 Seiten?
Kann ich nicht glauben. Also der hat viele Kolportage-Hefte.
Aber ich muss zugeben, ich will alles glauben.
Ja, ich will, ja.
Also von ihm, ja.
Also das ist wirklich, also eine, egal, es ist eine tolle Geschichte.
Ja. Ja.
Also zu dieser Zeit hat Karl May Emma Pollmer kennengelernt.
Arme Frau.
Ja, ja, ja.
Arme, arme Frau.
Sie war ein uneheliches Kind.
Ah gut, okay. Sein Typ.
She's an illegitimate child.
Ja.
Also was zu dieser Zeit nicht so toll ist. Ihre Mutter, 19. Jahrhundert Mutterstod, ist nach dem Kindesbetttod. Ja? Also sie ist von Kindesbetttod gestorben.
Oh, she had the fever, the fever, the
death in childbirth.
Oh shit. Pardon my French, but that is hardcore.
Talk about guilt, right?
Jeez.
Ihre Mutter hieß auch Emma. Sie wurde von den Großeltern erzogen, dann ist die Großmutter 1865 gestorben und dann wurde sie von ihrem Großvater erzogen, der war Barbier, was damals hieß auch wahrscheinlich Zahnarzt. Die waren schon ein bisschen komisch. Sie hatte keine große Schulbildung, 80 Schuljahre.
Okay.
Ja, also...
Das ist eine gebildete Frau.
Ja, und dann hat er den Haushalt geführt und hat Stickereien und andere Handarbeiten gemacht, um Geld zu verdienen. Karl May lernte sie 1876 bei einem Besuch in Ernsthal über seine Schwester Wilhelmine. Also, es gab immer noch vier Schwestern. Er hat über sie geschrieben.
Über Pona?
Ja.
Okay.
Sie war so still.
Okay.
So zurückhaltend, so bedachtsam, außerordentlich sympathisch.
It's good prey.
Yeah.
It's good prey, Carl.
Dazu schön.
Yeah. Good job. You found your mark.
Wie man sich eine Frau nur vorstellen kann.
Nur ist ein bisschen stark.
Ja,
aber okay.
Ist ein bisschen stark. 1876, zur gleichen Zeit, verließ May seine Stelle an dem Verleger, da man versuchte, ihn durch Heirat mit Münchmeyers Schwägerin dort an die Firma zu behalten.
Warum?
Weil er so gut war.
Okay.
Also der hat schon hummelige Geld für die Zeitschriften.
Komm, wir geben dir eine Frau.
Ja, genau.
Dann bleibst du.
Ja, perfekt. Und der Verlag hatte einen schlechten Ruf. Also der wollte diese Frau nicht heiraten. Und witzigerweise, der sagte, der Verleger hatte einen schlechten Ruf. Like a bad reputation.
Yeah, you gotta have standards.
Pot calling kettle, come in kettle.
Yeah, hello. Hello, I'm a career criminal. Right? That's just too much.
That's just, you know, they're not honorable. Was denn? Dann heiratete, also bald danach, also erstmal, der ist noch nicht mit dem Lügen fertig.
Ist man jemals damit fertig?
Nee, nicht wirklich. Also das macht so viel Spaß. Also 1879. Also, warte. Ah, 1876, ein Verwandter von Emma Pollmer ist gestorben.
Okay, normal.
Ja, in dem Dorf. der war älter als 20. Ja. Aber in dem Dorf, wo er wohnte, gab es einen Geruch, Rumor, dass er ermordet wurde. Ja.
Okay.
Also dann kommt der Karl May, um alles
zu regeln,
auszuschnuppern.
Ah, ja.
Also der sagte, dass er Detektiv war.
Karl.
Und arbeitete für den Staat.
Du schöner Mann.
Und der war am Ort des Geschehens und der hatte, der wollte mit dem Verbrecher, der vermeintliche Verbrecher.
Ja.
Sprechen.
Ja.
Also der ist dorthin gefahren, sagte, wo ist der Verbrecher? Ich bin Detektiv.
Ich kenne ihn schon. Ja. Ist alter Freund. Von mir.
Und der wurde fast verhaftet.
Karl May.
Ja. Weil er so sagte, dass er Staatsanwalt war. Und dann Dann hat er Palmer geheiratet. Aha. 1879. Da hat eine Stelle bekommen von einer katholischen Wochenzeitung.
Aha.
Ja. Und dort sollte er seine Erzählungen zum ersten Mal veröffentlichen.
Okay.
1880 begann May mit dem Orient-Zyklus. Also der hat erstmal angefangen, über Asien zu schreiben.
If you're gonna make your first book, make it the Oriental Cycle.
Yeah, that's... I mean, like, make it about something you have absolutely no clue about.
Yeah. But he's proven himself adept at talking about things that he has no clue idea. About.
Der hat das 8 Jahre gemacht. Der hat 8 Jahre Orient-Novellen geschrieben. Dann fing es an. Life got bad.
Yeah.
Der fang an, Geld zu verdienen. Emma hatte keine Verwandten mehr. Witzigerweise hat Emma sich für Spiritualismus interessiert.
Oh.
Spiritualism, sitting yeah. around and doing
seances.
Yeah, tarot cards, all that kind
yeah.
of shit. Und sie hatte viele Freunde, die auch dabei waren.
Und Carmel sagt, hey. Das ist eine gute Runde.
Der war eigentlich damit zufrieden.
Echt?
Ja.
Wow.
Weil
der ist reif geworden, der Karl.
Ja, ja, der ist reif geworden. Die sind, also auf einen Grund, er war zu beschäftigt mit dem Umziehen. Die sind 5 Mal in 5 Jahren umgezogen.
Wegen
des Verlegers. So, Münchmeier.
Aha.
Hat die nicht in Ruhe gelassen. Und
oh.
hat die überall so gestalkt. Ja? Und dann mussten sie jedes Mal umziehen, als er sie wieder gefunden hat.
Münchmeier ist kein normaler Mensch.
Ja, no, none of these people are normal. Und dann hat er endlich eine Villa in Kütchenbrode vermietet oder gemietet. Der wurde noch beliebter von den Lesern. Und dann haben sie Clara und Richard Plön kennengelernt. Also die sind
okay.
zwei sehr wichtige Leute. Clara und Richard Plön. P-L-Ö-H-N. 1891 hat Karl May seine Hausschatzromane verlegt. Und das Geld kam jetzt regelmäßig. Deswegen beschlossen May und Emma, Karl Mays 9-jährige Nichte, Lotte, in den Haushalt aufzunehmen. Das ging aber nicht gut.
Schocker.
Das Mädel sagte, dass Emma sie wirklich nicht so toll behandelt hat. May glaubt das. Das kam zwischen den zwei. Und dann Clara wurde endlich wieder ihre Mutter zurückgeschickt. Und dann 1892, wo ist es? Es gibt, sie haben eine Villa gekauft und dann haben sie das Haus des Winnetous oder irgend so einen Scheiß genannt. Aber Buffalo Bill Cody war gerade mit seiner Tour in Deutschland fertig.
Oh, okay. Hat er das gesehen?
Ich glaube schon.
Okay, ja. Yeah.
Und dann wurde er inspiriert und dann hat er angefangen...
Oh, Winnetou zu schreiben.
Ja, genau. Okay. Winnetou und Old Shatterhand. Also der Protagonist von Karl Mays Wild West Romane, der hieß Old Shatterhand.
Das ist der coolste Name aller Zeiten.
But I still don't understand, like Shatterhand, like, I mean, what is that, like,
you, I don't know,
every
like,
time you hit your
are you
hand
a really, are you really bad at things?
I don't know, I mean, it's sort of crazy.
You know what's
right?
weird? Kurt Tucholsky called himself Old Shatterhand when he wrote in the 20s.
Oh, really?
Yeah, he
wow.
must have loved these books too.
Wow. So, the protagonist heißt Old Shatterhand, and sein Indiana Freund heißt Winnetou. Das ist wie The Lone Ranger in Tonto.
Yeah.
Right? Und Old Shatterhand war der Beste. He could outrun, outride, outshoot, out-Indian anybody, right? Americans, Cowboys, Indians. Der war der geilste Typ im Wilden Westen. Und die Deutschen haben es geliebt. Also das ging unter wie Öl. Das ging runter wie Öl. Aber ich glaube, die Leute haben gar nichts von seinem Leben gewusst.
Also das muss man annehmen, ja.
Ja. 1895 wurde der Kontakt zwischen den Ehepaaren Plön und Mai enger.
Oh.
Intensiver.
Wie eng?
Ja, eng. Also eng, Urlaub zusammen und alles Mögliche.
Also biblische. Ja. So quasi.
Und Clara und Emma wurden schon BFF.
Yeah. Okay.
Okay. Alle ihre Zeit zusammen für, so, also, und das ist das Wichtigste. Also, witzig. Man unternahm viele Ausflüge zusammen.
Aha. Okay.
Dutzte einander.
Oh, wow.
Ja.
Hey.
Sie haben sich einander das Du angeboten und doch auch verwendet. Und die beiden Frauen galten gemeinhin als Schwestern. Mhm. Also, ja, und dann 1896 kaufte Mai eine Villa in der Kielstraße 5, die er Villa Shatterhand nannte.
God. God, I just want to have a house. Like, what's your house?
So, yeah, der hat die Villa Shatterhand genannt.
Es ist so 1909, also eine alte Version von Trump Tower quasi. You know who's great? Me. And I'm going to name this villa me.
Im Herbst 1896 erkrankte Emma May schwer und hielt sich mehrere Wochen im Bild-Sanatorium auf. Also sie war nicht zu Hause. Und dann nach ihrer Genesung, als sie wieder gesund war, begann die erste der großen Lese- und Vortragsrundreisen. Ja. Also der ist alleine überall gefahren, hat Vorträge gemacht, hat Erzählungen erzählt und dann immer wieder neue Geschichten, großzügige Trinkgelder, also der hat Tipps überall in der Kneipe gegeben und angebliche Narben hat er gezeigt. Like, check out my scars, man.
Oh, yeah. Did he, like, give himself scars? Please. He had, oh, please.
Also it says angeblich.
Well, how do you have, like, a supposed scar? It's either there or not, right?
Yeah, that's what I... Aber das wurde als angeblich...
Ja, ich muss da annehmen, dass er sich selbst Narben gegeben hat.
Also der hat wahrscheinlich von der Arbeit und Zuchthaus und Arbeitshaus Narben.
Stimmt, ja.
Aber Emma blieb zu Hause.
Okay.
Im Gegensatz zu den begeisterten Zuhörern wusste sie, dass Mai all das eben nicht selbst erlebt hatte und brachte auch für das spendable Auftreten ihres Mannes nur wenig Verständnis auf. Also, she just was tired of the bullshit. Ende des Jahres 1897 unternahm Mai allein eine weitere, kürzere Reise und überließ es seiner Frau, in Radebeul den Besucherstrom zu bändigen. Also es gibt, there's a shitload of people like coming
right,
to visit his
always
house.
Want to see him.
Und der ist wie so, ja, ich bin mal weg.
Ja. Das ist so, der ist so wie major.
Viel Spaß damit.
Ja. Yeah.
Ich hau ab. Und dann gab es die Rundreise 1898. Und die sind mit den Plöns gegangen. Also alle vier waren auf diese Rundreise.
Have they swapped keys yet?
I don't know.
I mean, come on. This is a feeling of 1970s to me.
Dann 1899 machte Carl seine große Orientreise. Also erstens ging er allein, dann kamen Emma und die Plöns.
Okay, und die gingen also wirklich dahin?
Ja, ja, ja. Und also der blieb länger mit seinem Bedienste. Also
okay.
Der hatte irgendwelchen orientalischen
so
Bedienste.
Manservant oder so?
Exactly.
Okay.
Und Emma, Richard und Clara sind nach Hause, was war das? Gemächlich, leisurely nach Hause gereist.
Okay.
Also über Nizza, Marseille, Lyon und Paris.
So, schöne Reise.
Mhm, viel Geld, ne? Richard Plön fuhr von Straßburg aus direkt nach Radebeul. Emma und Clara blieben zusammen. Also ein paar Monate. Während dieser anderthalb Jahren.
Eineinhalb Jahren?
Ja. Ja.
What?
Ja.
Was?
Ja.
Okay.
Also sie waren on the road.
For a year and a half. And they like they just left him. Where was he? Like Istanbul?
Just
like,
go have fun.
Wow.
Whatever.
Okay.
Right? Also Emma war nicht wirklich also verknallt.
Ja, also es, aber
und also, Clara, weiß
aber das Leben war schön. Also
ja, also, ja also, sie hatten doch Geld und ja. Also als sie mit Mai waren, hat Clara gesagt, dass er zweimal einen Nervenzusammenbruch hatte.
Okay.
So
like a nervous breakdown.
Ja, also was man erwarten konnte.
Ja, also der ist kein relaxter Typ.
Ja, also der hat keine Hilfe ausgesucht, hat das selber über
alles gemacht. Ja,
genau.
Ein bisschen zu viel.
Ja. Mai überwand die Krisen ohne die Hilfe eines Arztes. Which is really funny, because he likes doctors.
Right, he likes to be them on occasion.
Yeah. Physician, heal thyself.
Yeah.
Mittlerweile wusste Karl bald nicht mehr zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden und verstieg sich mehr und mehr in die Old Shatterhand-Legende. Als er schon jenseits des 50. Lebensjahres durch die Buchausgabe seiner Werke ein berühmter Mann wird, tritt er vor die Öffentlichkeit mit dem Anspruch, alle von ihm geschilderten Abenteuer selbst erlebt zu haben.
Good.
Er sagte, ja, ich habe das alles noch viel mehr erlebt. Keiner der Personen und keines der Ereignisse, welche ich beschreibe, ist erfunden.
Good. Good.
Also der war Old Shatterhand, der sagte vor tausenden von Menschen.
Also komm schon, also wenn du so einen Namen wie Shatterhand erfinden würdest, wie könntest du sagen, ja, ich schlage diesen Namen ab, ich nehme das nicht an.
Ja, yeah,
Also das muss man.
Also es wurde besser. Er behauptete nicht nur, selbst Old Shatterhand zu sein und die Inhalte der Erzählungen tatsächlich erlebt zu haben, sondern ließ von einem Kütschenbrot also das ist seine Stadt, Büchsenmacher, Boxmaker, sogar die legendäre Gewehre seiner Romanhelden für sich anfertigen. Ja.
So der hat so Pistolen und Gewehre machen lassen.
Ja, die in dem Roman waren.
Oh,
ja, für sich. Zunächst den Bärentoter.
Wait, again, we're doing this again. There's that word.
Bärentöter. The bear killer. So what? I don't understand. Well, yeah, I guess I could see what.
So
you
wait. So, sorry, I'm trying to catch up. This is so much happening. Uh-huh. So wait, he calls himself the bear killer.
No, he calls himself Old Shatterhand. Okay. But his gun, his rifle,
bear killer?
Is called Bear Killer.
This magnificent bastard.
Und die Silberbüchse, hat er später. Und der hatte auch Henry Stutzen. I don't know what Henry Stutzen is. I think it's a gun.
Yeah. Also Henry ist doch ein Gewehr.
Yeah. Ah, okay. Yeah, okay. Seine Verleger und Redakteure unterstützten die Legende, indem sie unter anderem Leserbriefe entsprechend beantworteten.
Oh, yeah.
Yeah. So fan letters got answered.
Also macht das zu Ende. Wenn man das so macht, dann ist es total.
Also durchaus. Yeah. Durchaus, ja. Durchgehend, durchaus. Meist Leser, die der Gleichsetzung von Autor und Protagonist bereitwillig folgten. Ja, also die Leser wollten ja glauben. Richteten in der Folge unzählige Briefe direkt an ihn, die er auch großteils persönlich beantwortete.
Oh, das ist nett.
Mehrere Lesereisen und Vorträge folgten. Ja. 1896. Jetzt wird er special.
Okay.
Also, ließ er sich auch im allgemeinen deutschen Literaturkalender, also der sagte, das war von Josef Kirschner, als der sagte, dass er Übersetzer war aus dem Arabischen, Türkischen, Persischen, Kurdischen.
Kurdisch? Okay, ist ein bisschen zufällig, aber okay.
Random. Hashtag random.
Ja.
Und verschiedenen Indianer-Dialekten. Später auch aus dem Chinesischen. Ja.
Okay.
Also insgesamt behauptete er, dass er 1200 Sprachen konnte.
Nein.
Doch.
1400?
1200.
Oh, okay.
Und dann habe ich nachgeschlagen, wie viele Sprachen gibt es auf der Erde.
Also nicht so viele, ne?
Also 1600.
Ja.
Ja.
Also da kann er bis, also ein paar mehr.
Ja, ja, ja.
Also so geheime Sprachen ist, vielleicht.
Ja. Indem er vor zahlreichen Zuhörern, also das hat er in der Öffentlichkeit
also das
gesagt.
Also das kann man nicht glauben. Ne?
Also der sagte, er beherrsche 1200 Sprachen und Dialekte und sei als Nachfolger Winnetous der Befehlshaber über 35.000 Apachen.
Wow. Okay.
So as the fall of what as the descendant of Winnetou, he has power over 35,000 Apache.
Yeah. Like, that is one of the greatest things I've ever heard. But also, like, how white was this guy?
Yeah.
Right? I mean, you can't look at him and go, "That's true."
He hasn't even been in the country yet.
That's awesome.
Right? Personen, die seine Behauptungen hätten widerlegen können,
ja,
gingen mal aus dem Weg.
What? Logisch.
So, yeah.
But that's like everyone.
Right. He would have to avoid a lot of... I mean, he avoided his wife.
Yeah.
Right?
Because, I mean, like, 1,000 languages.
You gotta avoid a lot of people.
You know.
Keep the lie alive. You know, I mean, that's the thing, though. If you're gonna lie...
Do it or go big or go home.
Right? And stay consistent. Dazu hat Karl May einen neuen Titel genommen.
Okay.
Seit etwa 1875 führte Karl May einen Doktorgrad.
No, yeah.
Yeah, so.
Dr. Shatter.
Ohne je promoviert.
Ja. Dr. Shatterhand, PhD.
Dissertation über Uhren und Kerzen.
Uhren, Kerzen.
Und Übersetzung. Ja. Und dieser Grad wurde auch in Autorenverzeichnisse und ab 1888 sogar im Kützchenbrodaer Melderegister aufgenommen. So everywhere he's forcing people to call him doctor. And this is where he makes his mistake. 1898 fehlte plötzlich der Doktorgrad im Adressbuch für Dresden und seine Vororte.
Okay.
Der hat sich.
Das ist so offiziell.
Der hat sich beschwert.
Oh.
He complained about it.
Because it's not in there?
Yeah.
Oh, God. Dude. Brass. Like, this guy.
My bat um Korrektur. Und wurde mit der Frage nach einem Nachweis konfrontiert. Er erklärte, die Universität Rouen hatte ihm den Grad verliehen.
Okay.
Ja. Außerdem, ja.
Das Problem ist, dann können sie einfach so fragen. Hey,
well, he's never even been to France.
Yeah. I mean, like...
He hasn't been anywhere. Well, I mean, he went to the Rouen. But not west. Die haben gesagt, das stimmt nicht. Und dann sagte er, das kam eigentlich aus einer chinesischen Universität.
Wow. Also double down.
Das könnte man auch nicht beweisen. Und egal, denn von einer chinesischen Universität
gilt nicht.
Dann sagte er, dass er eine Ehrendoktor wurde, an der amerikanischen Universität in Chicago gekriegt hat.
Aber das kann man nur einfach nachfragen.
Ja, ja, ja. Am 14. März 1903 beantragte May, da er wieder heiraten wollte, das kommt.
So ist Emma ist weg.
Emma ist noch nicht weg.
Oh, okay.
Aber bald. Also, der Titel, der Doktorgrad, wurde schon abgelehnt. Und das fing, also das war eigentlich der Anfang von...
Also vom Ende? Oder
Kritik.
So? Oh, okay. Mhm. Also das ist ein bisschen spät, aber okay.
Ja, ja, genau. Also der ist 50 Jahre alt.
Okay, das ist geil. Also 1000 Sprachen? Okay, kein Problem. Aber Doktor?
Doktorgrad.
Das ist zu viel.
Das ist typisch deutsch.
Ja.
Das ist typisch deutsch. Also 1200 Sprachen, ja, komm.
Titel gehört mir, aber...
Ja, aber Doktorgrad.
Komm.
also seine Vergangenheit holt ihn jetzt ein. Es kommt heraus, dass er in seiner Jugend nicht Old Shatterhand und Kara Ben-Nimsi, sondern ein Krimineller gewesen war. In seiner früheren Kolportage-Schreibereien, his little like trashy novels, werden unbefugt unter seinem Namen neu veröffentlicht. So he's like revealed to be a criminal and also a shit writer.
Right, and they're like, and they're just republishing them now.
Right. Mal prozessiert daraufhin 10 Jahre lang.
10 Jahre lang?
Der gibt super viel Geld,
wow,
ja, für Klagen aus. Also für den Rest seines Lebens.
Ja.
Ja. Und so verliert er super viel Geld. Also der wird langsam aber sicher arm. Und das dauert 10 Jahre. Carl und Emma haben sich immer zunehmend entfremdet. Ja, die waren nicht mehr freundlich. Mais Kontakt zu Clara Plön wurde enger.
I did not see that coming.
No,
and by not, I meant absolutely.
Totally
right. Yeah.
1902 unternahmen sie zu dritt eine als Erholungsreise geplante Fahrt nach Berlin, Hamburg und Leipzig mit dem Endziel zu Tirol.
Oh ja, sehr schön.
Auf der Reise haben Emma und Karl sich sehr viel zerstritten. Heillos, sagte es. Versuche, um alles besser zu machen, waren nicht erfolgreich. Und dann auf der Mendel kam es zur Trennung. Also sie haben sich 1902 getrennt. Danach ist Claras Mann plötzlich gestorben.
Oh, Zufall. Ich weiß nicht, was passiert ist. Er ist einfach krank geworden.
Ja, und dann fast sofort
ja
hat Carl sich scheiden lassen von Emma.
Aha.
Und Clara hat ihn geheiratet.
Das Leben ist wunderschön.
Aber noch besser,
ja,
Clara und Karl May zusammen haben Emma bedroht, dass sie kein Geld mehr bekommen würde,
aha,
wenn sie irgendwas über Karl Mays Vergangenheit sagte.
Ich glaube, Karl May hat die echte Liebe gefunden.
Ja, ja, ja.
In Clara.
Ja, 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 ja. So, it's like you're married to this dude that you don't like. Your life has always been messed up. You're a little mentally unstable.
Yeah.
Right?
Yourself.
And then your husband, who originally said that you were like the schönste, was man sich wünschen kann, right? Starts treating you like an idiot, then sleeps with your best friend, right? And then your best friend marries him and then comes back with him and says, look, if you ever say anything about Carl, we're cutting you off.
This is... like, I'm saying this unironically. It's one of the greatest things.
Right?
Because it keeps getting worse.
It keeps getting worse, right? I mean, it sort of balances out after this, but the weird part is, also, als sie mussten einen Grund haben, sich scheiden zu lassen.
Okay.
Ja, Emma hat ja...
Und Arschloch ist kein Grund.
Nee, also, yeah, dann hat Carl und Clara in der Verzichtserklärungen gesagt, Emma May habe Geld unterschlagen.
Okay, projection.
Yeah.
Someone's projecting.
Right. Emma May habe Geschäfts- und Privatbriefe unterschlagen.
Okay.
Und oder vor ihm versteckt.
Oh, okay.
Emma May habe ihn jahrelang in gehässigster Weise behandelt.
Emma hat ihn.
Yeah, in gehässigster Weise behandelt.
Okay.
Right. So they totally made up all these lies about Emma and how badly she treated Carl in order to get a divorce.
And then she'd been stealing letters and then, like, embezzling, right?
Yeah, yeah. And what was happening was Emma was like, this man's crazy, I never know we're going to need money. So she's putting a little bit of money away in a coffee can.
Like you would if you're married to that nut.
Yeah, like, it's you know, I mean, obviously it's not normal for them, but, I mean, like, that's grounds for divorce.
Yeah.
Also, you know, Scheidung bekommt, ja.
Rücksicht.
Ja.
Das darf man nicht haben.
Yeah. Und dann gab es diese Bedrohung, sag mal nichts, sonst kriegst du ja keinen Pfennig. Also 4. März wurde die Scheidung offiziell, bereits am 30. März 1903 im gleichen Jahr, also 2,5 Wochen später, heiratete Karl May Emmas Freundin Clara Plön. Toll, ne? 1903 zog Emma May nach Weimar.
Okay.
Ja, also sie sagte, scheiß drauf, ich gehe mal weg, ich bin in Weimar. Karl May richtete ihr dort eine Wohnung ein und setzte eine Rente. Das heißt Winnetou.
Ja, ja, ja. Du kannst Winnetou haben.
Es wird ein Winnetou. Also sie hat ein Stipendium oder Rente jeden Monat unter bestimmten Bedingungen.
Ja.
Ja. Und dann Emmas Freund Luise Häusler sagte, das geht ja gar nicht und hat für Emma geklagt. Gegen Karl May.
Oh, okay.
So, wegen betrügerischer Handlungen zur Ermöglichung der Ehescheidung.
Wow.
Ja.
So sie jetzt so ein Gewissen zerplutzt.
Ja, ja, ja.
Okay.
So, she's calling bullshit and saying, Emma didn't do this.
Right.
Aber das verursachte Probleme. Dann kam Karl May wieder zu Emma und sagte, sonst kriegst du kein Geld.
Okay.
Und dann hat Emma gesagt, nee, hör mal damit auf. Und dann gab es häufig, also in Weimar kam Clara regelmäßig, um Hallo zu sagen und mal zu checken, ob Emma immer noch
die Klappe hält.
Ja, ja, ja. Jahrelang, bis der Karl May gestorben ist.
Also, ich will ihm nichts unterstellen, aber was...
Ja, krank, was? Ne?
Ja.
Ist krank.
Ja.
Ja, ja, ja. Und dann hat er auch, um sicher zu sein, dass Emma nicht geglaubt wurde, hat er auch Frau Pulmer eine psychologische Studie geschrieben, in dem er sagte, dass sie total verrückt war.
Über
Emma. Karl hat über Emma diese Studie geschrieben. Pamphlet schreibt May von Dämonen und Verderbtheiten. Unterstellt seiner Ex-Frau Anschläge auf sein Leben und ähnliches.
Wow.
Yeah. She's not only obsessed with demons, but she tried to kill me. Hätte ich auch gemacht. Ne?
Ja.
Total.
Ich glaube, da hat er auch gewusst.
Ja. In Weimar hatte Emma Pulmer Fritz Apon kennengelernt und sich in den jungen Mann verliebt.
Okay.
Dessen Mutter und Schwester waren nicht so...
Nicht so begeistert?
Nee. Und Karl May hat die überzeugt, das Paar zu trennen.
Echt?
Ja.
Wow.
Ja.
Der hat die Beziehung explodieren lassen.
Ja, ja.
Weil er einfach immer hasst.
Ja, ja.
Wow.
Ja.
Das ist ein netter Typ.
Ja. Ja. Und dann gibt es diesen Journalist, Rudolf Lebius. Der hat Emma auch häufig besucht und Emma war wirklich unstabil zu dieser Zeit. Und sie hatte zwei Kinder, aber ich weiß nicht, was mit den Kindern passiert.
Mit Karl hat sie zwei Kinder gehabt.
Ja, ja, ja.
Ja.
Und Lebius hat sie gegen ihren Ex-Mann benutzt. Ja, also der würde Emma besuchen und dann etwas in den Zeitschriften schreiben.
Oh.
Und also Emma ist wirklich mittendrin.
Arme Emma.
Ja, ja. Und das ist ja gar nicht fair. Und also Lebius hatte Verständnis für sie, versprach finanzielle Unterstützung und nutzte die gewonnenen Informationen für persönliche Angriffe gegen Karl May. Also Lebius
die
und
nutzen
Karl
sie
May,
alle aus.
Ja, ja,
ja.
Also Lebius und Karl May waren ständig vor dem Gericht, haben einander angeklagt. Ne?
Okay.
Und dann sagte Karl May, nee, ich klage. Und dann sagte Lebius, nee, ich klage. Und. Das dauerte jahrelang.
Und warum hasst er Karl May so sehr? Also es gibt einen
Weil er
Grund,
so ein
oder?
Betrüger ist.
Ja.
Ja. Und er hat so viel gelogen. Und also das kann
aus
er nicht
Prinzip.
Aushalten. Aus Prinzip. Und dann, ich glaube, vorher hat er einen Artikel geschrieben, in dem er Karl May der originelle Verbrecher genannt hat.
Oh, ouch. Okay.
Right? But he is.
Yeah, totally.
He is the OG.
Yeah.
Criminal, right? It's like, he's only saying the truth. So Karl May sued him for...
defamation or something?
Yeah.
Or like libel?
Defamation.
Yeah.
Because it was, or maybe libel because it was printed?
Yeah, probably, maybe. Or, you know, knowing Karl May,
everything.
Who knows what he sued him for? You know,
I sue you in the name of Shatterhand.
Yeah, the Shatterhand does not, I rebuke you, sir.
Right. Yeah. Und wegen Levius stoppte Karl May Zahlungen an Emma Pulmer und verklagte sie wegen Beleidigung.
Oh.
1908 unternahm Karl May mit seiner Frau eine sechswöchige Amerika-Reise.
Endlich!
Sie besuchten unter anderem Albany Buffalo.
Und seinen Stamm.
Und die Niagara. So eine 35.000 Apache, ne?
Ja, genau.
Also der hat die überhaupt nicht besucht. Also was ist denn das? Hat keine Geschenke mitgebracht?
Wo ist der Häuptling? Wo ist der? Seit Jahren haben wir ihn nicht gesehen.
Und die Niagara-Fälle und Freunde in Lawrence.
Lawrence, Kansas?
Ja,
okay.
Glaube ich. Auch auf dieser Reise wurde Mai mit der Wirklichkeit konfrontiert. Bei seinem Aufenthalt in der Stadt New York wollte er keinesfalls fotografiert werden.
Huh.
Diese Reise diente Mai als Inspiration für sein Buch Winnetou 4.
Niagara Falls.
Ja.
So what does Winnetou do? Sleep in a heart-shaped bed?
I guess, or go over the falls in a barrel?
Yeah.
Right? Winnetou! Yeah.
I'm going to prove you wrong, see?
$5.
It's doable, see?
$2. But Old Shatterhand does it better.
Well, clearly.
Yeah, klar. Mittlerweile kämpft er immer noch gegen die Kritiker und Journalisten. Im November 1909 ist Mai inzwischen 67 Jahre alt. Nennt ihn der Journalist Rudolf Levius, sein schlimmster Gegner, einen geborenen Verbrecher.
Gut.
Mai erhebt Privatklage wegen Beleidigung, also der erhebt so viele. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg spricht Levius am 12. April 1910 wegen Wahrnehmung berechtigter Interessen frei. Also der war nicht schuldig.
Oh, Levius.
Ja, also das Amtsgericht in Berlin sagte, der war nicht schuldig.
Also die haben endlich kapiert, dass das Mai einfach so spinnt.
Und dann die gesamte deutsche Presse drückt nun, meist mit hämischen Kommentaren, dass man Karl Mai ungestraft einen geborenen Verbrecher nennen darf. Eine von Mai abgegebene Versicherung an Eidesstatt vom 12. April 1910 bringt wieder die alten Vorwürfe. Sie hätte ihn unausgesetzt belogen, betrogen und bestohlen. Ja. Emmas Freundin Luise Häusler rührte die alte Anzeige wegen betrügerischer Handlungen zur Ermöglichung der Ehescheidung wieder auf. Also Luise taucht wieder auf und sagt, nee, now we're gonna really sue his ass. And we're not stopping this time. Right. I like Luise.
This guy is like close to 70 now,
yeah,
right?
Yeah. And he's still like kicking ass and taking names. Und eine weitere Freundin von Emma Selma vom Scheidt.
Selma vom Scheidt.
S-C-H-A-I-D-T.
Okay.
Versuchte zwischen Karl May und Emma Pollmer zu vermitteln. I don't even know why she would try to.
Das ist eine verlorene Sache.
Mhm.
Ja.
Erst 1909, 1910 beruhigte sich die Situation zwischen Emma und Karl wieder und Emma Pollmer gab eine schriftliche, vermutlich von May oder seinem Anwalt aufgesetzte Erklärung über Levius Machenschaften ab.
Ist Emma immer noch mit Karl May verheiratet?
Nee, die sind seit Jahren.
Also nicht Emma, aber seine Clara.
Oh, Clara, ja.
Okay.
Also der ist bis zum seinen Tod mit Clara.
Treu, okay.
Ja. Also die waren wirklich ein Traumpaar.
Ja, also diese Scheißmännchen, das ist Scheißtyp.
Und ja, pass auf, Clara geht immer noch nach Weimar regelmäßig zu dieser Zeit.
Ja.
Ja. Also Emma hat wirklich gar keine Ruhe. Also keine Ruhe. Levius reagierte mit der Streitschrift Die Zeugen Karl May und Clara May. Also das geht weiter. Also Levius lässt das nicht los. Also
ich glaube, der hasst Karl May jetzt vom Herzen.
Ja.
Also einfach als Prinzip.
Also ganz tief. In der er erfundene, übertriebene und wahre Aussagen vermischte, kommentierte und durch Presseartikel ergänzte. Da es ihm darum ging, Mais Ruf zu zerstören, wurde auch die Ehescheidung wieder einbezogen.
Zwischen Emma und Karl.
Yeah. So, Levius is writing about everything, and then he's saying, oh, and by the way, he divorced his wife.
I mean, he has so much material to pull from.
Well,
It's not like it's a hard work.
Yeah, it's not like digging in a desert, you know. this is not a stone that you can't get water out of. This is like a sponge that's been sitting in the ocean.
It would almost be too much. You're like, okay, where do we start?
Yeah, exactly, right. Beide Schriften wurden zeitweilig durch gegenseitige Klagen verboten. Because we're suing each other, neither of these things can be published.
The best part, what is the judges that go, Jesus?
Right. Diese Kampagne führt meist körperlichen Zusammenbruch herbei. Aber seelisch hält er sich aufrecht. Er will seine Sache vor den Reichstag bringen.
Bitte. Bitte. Darfst du jetzt einfach so sagen, hat er das gemacht?
Ja.
Ach du Scheiße, ja.
Und hat gewonnen.
Klar.
Und hat gewonnen. Der hat einen bedeutenden Anwalt verschafft, Gottfried Sello, S-E-L-L-O, dessen Buch über die Irrtümer der Strafjustiz geschrieben hat. Und dann 1911 gewinnt Karl May gegen Rudolf Levius.
Und dann ist der Krieg zu Ende.
Ja, genau. May lebt wieder auf. Und spricht 3 Monate später auf Einladung des Akademischen Verbandes für Literatur und Musik in Wien noch einmal über sein Leben und Werk vor über 2000 Zuhörern. Is that the guy? Okay. For there's like some crazy dude who keeps walking around here in this area.
Yeah.
Vor über 2000 Zuhörern im überfüllten Saal. In Anwesenheit der Friedensnobelpreisträgerin Berthe von Suttner. Also der klagt gegen diesen Typ Levius, der gewinnt am Reichstag. Und dann geht er wieder so auf diese Tour. Und dann trifft er einen Frieden...
Das ist so Salz in die Wunde von Levius.
Friedensnobelpreisträgerin. Ja.
Ja, so guck mal, Levius.
Ja, schau mal, was ich gemacht habe.
Alles.
Leck mich am Arsch. Deren Ideen... Also, er propagiert. Also der wird zu dieser Zeit irgendwie Friedensfreak.
Ja. Wie?
Während der Winnetou 4 schreibt, dann gibt es so eine Änderung in seiner Perspektive.
Und das ist kurz vor, und, der, vor dem Krieg,
ja? Ja, und er wird religiös auch. Also spirituell, sagen wir mal.
Okay.
Also ein bisschen schlechtes Gewissen.
Besser
vielleicht.
Später als nie.
Ja, also schlechtes Gewissen. Ja, ich habe meine erste Frau wie Scheiße behandelt.
Aber guck,
ich habe überall gelogen.
Aber ich bin jetzt nett.
Ja, genau. Ja. Ich bin religiös. Also das Publikum bereitet dem nun 70-jährigen Ovationen. Noch auf der Straße im nasskalten Märzwetter. Also nach dem Reichstag ist er wieder in der Öffentlichkeit beliebt und dann haben sie gesagt, er ist 70 Jahre alt, feiern wir mit einem Zug.
So Umzug oder so?
Ja.
Okay.
Und das war sehr nass an dem Tag und sehr kalt.
Oh.
Dabei zieht sich Mai eine fiebrige Erkältung zu, der sein zerrütteter Körper nicht mehr gewachsen ist. 8 Tage später, am 30. März 1912, erliegt Karl May einem Herzschlagen.
Oh.
Heute wird ein unerkannter Lungenkrebs nicht ausgeschlossen.
Wow.
Also ich denke lieber an ironische, mein Publikum liebt mich wieder und hat
und
mich auch umgebracht.
Ja,
genau. Also das war März 1912. Bereits im März 1912 danach war Emma Pollmer nach Berlin umgezogen. Ja, also sie war auf dem Weg, bevor er gestorben ist. Dort lebte sie mit Fritz Apphund.
Oh, nett. Okay. Ja.
In einem Hinterhaus in der Paulsborner Straße 92.
Das ist so wie geschrieben.
Mhm.
Das ist so das Ende.
Ja. Im Mai unternahm sie einen erneuten Versuch, sich mit ihrer ehemaligen Freundin Clara May auszusöhnen.
Oh.
Like, she's really got some abandonment issues, right? Like, she just can't let that one go. I'd be like, bitch, I never want to see you again.
Yeah, it's like you were a horrible person.
Right? Ich kann dich nicht riechen. Ja?
Yeah.
Also, bitte. Ihre Bitten, ihren Lebensabend in der Via Chatterham verbringen zu dürfen, ich weiß nicht, mit oder ohne Fritz Apphund, blieben zwar unerhört.
Also sie wollte immerhin in Villa Chatterham.
Ja, aber Clara war da und sagte, nee, das geht ja gar nicht.
Okay.
Also nett, ne?
Aber ich will immer noch befreundet
sein. Ja. Aber ab November 1913 erhielt Emma Vollmer nach Vergleich wieder eine monatliche Rente von 125 Mark.
Nach so 15 Jahren oder so.
Auch korrespondierten die beiden Frauen gelegentlich miteinander. Und Emma Vollmer erhielt aus Radebeul einige Maibände, die sie sich gewünscht hätte.
Wie sind sie immer noch Freunde?
Ich weiß nicht. Ich glaube, Clara hat wirklich diese großen Probleme. Also sie will nicht verlassen werden. Also die Mutter ist kindestot gestorben, die Großmutter, der Großvater. Also sie hatte keine Verwandte.
Und dann Clara ist das die Einzige, ne?
Mhm.
Aber komm, also man kann so bessere Freunde anheuern.
Finde ich auch. Ne?
Ja.
Aber Emma ist, also erinnere doch daran, dass sie unstabil ist.
Oh.
Also das ist schon traurig.
Sie ist die tragische Figur in dieser Geschichte.
Ja. Also das ist die eine, die wirklich gar nichts gewonnen hat. Ne? Spätestens im Juni 1914 brach bei ihr eine Nervenkrankheit aus und sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein zugewiesener Sachwalter stand ihr bei allen Angelegenheiten zur Seite.
Okay, so I guess Clara gave her enough money so that there is an attendant.
That's the least you could do, I guess.
Yeah. Im Juli, also nach einem Selbstmordversuch, wurde sie gegen ihren Willen im Juli 1914 in die private Schönberger Nervenheilanstalt gebracht. Also sie hat versucht, sich umzubringen.
Ja.
Und dann sagten sie, du musst doch zum Anstalt.
Quasi inhaftiert.
Da ihre Rente und auch, he's back again.
Ja.
Da ihre Rente und auch zusätzliche Zahlungen Clara Mays die Kosten dort nicht deckten. Also Clara bezahlte nicht genug, um Emma dort zu behalten.
Okay, und dann musste sie raus?
Ja. Wurde Emma Vollmer im Dezember 1914 wieder entlassen.
Aber lass sie sich umbringen. Das wäre einfacher.
Genau. Ja,
lass das einfach so.
Ja. Gar nichts wie heute. Ne?
Nein, ja.
Ja, du hast kein Geld, aber geisteskrank. Oh.
Ja, also da ist die Straße. Oh. Hey, das ist ja genau wie am Anfang. 5 Jahre auf dem Boden. Ja, das ist das Zyklus.
Genau. Bis 1916 lebte sie im Haushalt von Fritz Apon und seiner Verlobten Emma Johanne, geboren Lange. Also die waren nicht mehr zusammen, Emma und Fritz Apon.
Oh.
Fritz hat eine Verlobte, Emma Johanne Lange. Dann zog sie Emma alleine Anfang 1916 wieder nach Weimar.
Okay.
Da sich ihr Zustand sowohl geistig als auch körperlich verschlechterte, keine große Überraschung, wurde sie nach vergeblichen Aufenthalten in verschiedenen Sanatorien am 17. August 1916 als unheilbar geisteskranke in die moderne königliche sächsische Pflegeanstalt zu Arnsdorf eingewiesen. Also sie hatte noch ein paar Mal Nervenzusammenbruch.
Ja, und dann haben sie gesagt, du bist nicht zu heilen.
Ja, du musst doch zur Anstalt wieder. Dort starb sie am 13. Dezember 1917 an einer Bauchfell-Tuberkulose.
Bauchfell-Tuberkulose? Was ist das?
Like an ulcer?
Yeah, I guess. Like tuberculosis
of the stomach?
That's ugh.
Yeah.
That just sounds bad.
It sounds very unpleasant. Am 17. Dezember 1917 wurde sie um 11 Uhr auf dem dortigen Friedhof beigesetzt. Also dort in Anne, und wie heißt es denn? Arnsdorf. Dort in Arnsdorf begraben. Clara May weigerte sich strikt, an der Beerdigung teilzunehmen.
Also ich glaube, sie weiß nicht, ob sie befreundet mit ihr sein möchte oder nicht.
Ich glaube, sie war niemals ihre Freundin. Also nie wirklich.
Ist sie Psychopathin oder so?
Ja, also das verstehe ich nicht. Letztlich vertrat Dr. Eucher Albrecht Schmidt den Karl-May-Verlag. Beerdigung, Grabstein und Grabpflege bezahlte Clara May.
Okay.
Die Karl-May-Festspiele oder Karl-May-Spiele sind Aufführungen von Dramatisierungen der Werke des deutschen Schriftstellers Karl May, die meist unter freiem Himmel stattfinden. Well, man kann viele in YouTube sehen.
You've got to see Shatterhand in
his element. It is hilarious that they have all these German people playing
cowboys.
Indians. Yeah, Indians, yeah. And cowboys. It's like, oh my god!
So many layers of inappropriate. You know?
Karl-May-Festspiele gab es bereits vor dem und während des Zweiten Weltkriegs. So vor allem im sächsischen Rathen oder in Werder. Der Schriftsteller Arno Schmidt vertrat in seinem Werk Sitara und der Weg dorthin in 1963 die These, Karl May sei latent homosexuell gewesen.
Okay.
Schmidt griff damit eine von dem aus Österreich in die USA emigrierten Schriftsteller Paul Ellbogen. Paul Elder erstmals formulierte Vermutung auf. Er verwies auf die penetrante Waffensymbolik,
okay,
die Vorliebe für sadistische Szenen, auf die erotisch liebevolle Darstellung der indianischen Edelmenschen, auf die Schilderung der nächtlichen oder gemeinsamen Ritte, sowie auf die wiederholt auftretenden Transvestiten Tante Droll, Hobble Frank oder Lange Davy.
Oh, wait, his name is Long David? No.
Und die tauchen auf in Karl Mays Romanen. Ja. Karl May ist seit 85 Jahren der meistgelesenen Schriftsteller deutscher Sprache.
Das kann ich verstehen.
Der hat 73 Bänden veröffentlichtes Gesamtwerk in weit mehr als 50 Millionen Exemplaren gedruckt ist und Jahr für Jahr um weitere 2 Millionen anwächst. Der war von Hitler beliebt, sowie ein Revolutionärer aus Nicaragua, Thomas Bore, der behauptete, dass Mays Geschichten ihn inspirierte in seinen politischen Streiten.
I don't quite understand where he got that angle from.
I have no idea. Eine letzte Zitate von Karl May. Das einzige Licht der Seele ist die Liebe. Die einzige Nahrung der Seele ist die Liebe.
Geld. Geld, Karl. It's okay.
I'm beating Emma to a pulp.
Right? Yeah.
Die einzige Luft, welche sie zu atmen vermag, ist die Liebe.
Ach, das ist einfach zu viel.
Mein Dasein aber hatte nur mir gegolten. Ich war liebeleer gewesen und hatte also nicht gelebt.
Oh.
Also was hältst du von der ganzen Geschichte?
I mean,
isn't that like a great? I mean, people know about Karl May, but they don't really know about Karl May.
Yeah. Like I mean, when you know, when I lived there, everyone said, oh, when I was a kid,
you gotta read Karl May.
And of course, you look it up online, and it's like 80 pages of books.
Right.
And you're like, oh, it seems cheesy, but fine.
Yeah.
But then this makes him so much better. You're like, oh, wait, I'm reading The Fever Dream of a Con Man.
Yeah, exactly.
That's amazing.
Yeah, I mean, from birth on, right? I mean, what, blind at 5? No, blind at birth. Almost.
Yeah, and then he spent 5 years as an Ottoman in his parents' apartment. You know, and you're like, oh, that'll start you out,
right? So it's so this is the first beta test of Der Abtausch, and now you've learned a little bit about Karl May.
Yeah, and you want to know more?
Yeah,
because I do.
Yeah, like you can go and check out. There's a wiki about Emma Poema. There's a wiki about Clara Plön.
Just about them.
Yeah, and then you can also look up Rudolf Levius. You can look up all of the things that he wrote because they're all online for free.
Oh, sweet.
Yeah, so the psychological profile of Emma Poema.
Yeah, I'm going to go read that now.
Yeah.
Like that's like I have other things to do. I just want everyone to know.
It's pretty deep, but it's also relatively short, I believe. So
I have other things to do, but this is what I'm doing now.
Yeah, right. So there you go. Calm my. All right. Take care, guys.
Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben.